Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Willkommen zu dieser Ausgabe von Kultur heute. Romanciers, Literatur, Schriftsteller, das sind eine Art Hellseher. Weniger der Zukunft vielleicht als der Geschichte. Sie sagen nicht, was ist und wirklich, sondern was einmal möglich war. Daniel Kehlmann etwa, der deutsche Erfolgsschriftsteller, der in New York lebt und historische Romane wie zuletzt Till, einen Schelmenroman aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, schrieb, eine Verspottung politischer Wirklichkeit, der sprach gestern in Marbach. Er hat die Schillerrede im Marbacher Deutschen Literaturarchiv gehalten. Personen aus Wissenschaft, Politik und Kunstbetrieb sprechen da über ein Thema ihrer Wahl, mit Bezug ausdrücklich zu Friedrich Schiller, denn das Schiller-Nationalmuseum ist gleich nebenan. Kehlmanns Schillerrede trug den Titel »Sorgt, dass Sie nicht zu zeitig mich erwecken«, ein Zitat aus Schillers Wallenstein. Es ging aber meist doch mehr um Hellseherei. Christian Gampert erklärt, was das mit uns zu tun hat.
Schon der Einstieg war einigermaßen verblüffend, denn Daniel Kehlmann schilderte ein Projekt des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes CIA, der 1978 begann, Hellseher auszubilden. Das sogenannte Remote Viewing sollte auf normalem Wege nicht erreichbare Informationen beschaffen. Nach 30 Trainingssitzungen sei der Viewer, der Seher, in der Lage, relativ genaue Täterprofile und anderes zu liefern. So wohltuend es ist zu erfahren, dass sogar die mächtige CIA an Telepathie glaubt, das dadaistische Projekt lief immerhin bis 1995, so klar war auch, was Kehlmann daran interessierte. Der Schreiber vor allem historischer Romane ist dem hellsehenden Geheimdienstler ähnlich. Wie findet er die richtige Nähe, wie überhaupt eine Verbindung zu seinen Figuren? Auch die Bemerkung, die Schiller dem Geschlagenen seinen todahnenden Wallenstein am Ende des Dramas in den Mund legt, könne man als dramaturgischen Ratschlag verstehen. Sorgt, dass Sie nicht zu zeitig mich erwecken. Das sei, sagte Kehlmann, auch an eine erinnernde Zukunft gerichtet. Also schreibt nicht zu früh über mich. Schiller, der 160 Jahre später den Wallenstein schrieb, hielt Abstand für wichtig.
Allerdings hat das Theater es hier erkenntnistheoretisch leichter als die Prosa. Wenn Wallenstein auf der Bühne steht, dann steht dort letztlich ein Mann, von dem jede Person im Publikum weiß, dass er nicht der Herzog von Friedland ist, sondern ein Darsteller im Kostüm. Während wir aber, wenn wir auf einer aus einem Prosatext gerissenen Seite die Namen Wallenstein, Hamilton, Tasso oder Hitler lesen, noch nicht sicher sein können, mit welcher Art Sprechakt wir es zu tun haben.
In der erzählenden Prosa, sagte Kehlmann, gäbe es um historische Figuren immer ein Flackern, eine Unsicherheit und Grundverwirrung, weil der Autor die Figur letztlich erfindet. Sein eigener erster Impuls zur Vermessung der Welt sei ein Tagtraum gewesen, die Vorstellung eines Mannes aus dem 18. Jahrhundert, der sich am Mast seines Bootes festhält und draußen auf dem Meer ein dreiköpfiges Ungeheuer sieht und sich im Sinne der Aufklärung entschließt, das Ungeheuer zu vergessen. Die Szene kommt in Kehlmanns Buch vor, sie ist historisch völlig unwahrscheinlich, dennoch bilde sie den Glutkern des Werks. Diese Grundidee des Buches sei durch ihre Unauffälligkeit geschützt und bleibe völlig unbemerkt von den Lesern, deren große Zahl Kehlmann eher als eine Art Schuld empfindet. Was habe er denn falsch gemacht?
Wer über die Lebenden schreibt, muss sich vorsehen, denn sie können sich wehren, notfalls mit Hilfe der Gerichte. Während der Fall bei den Verstorbenen umgekehrt liegt, schreibst du über sie, musst du dich vorsehen, weil sie dir ausgeliefert sind. Das Einzige, was sie schützt, ist dein Sinn für Angemessenheit.
Die Kunst dürfe grundsätzlich alles, sagte Kehlmann. Trotzdem habe er vor Alexander von Humboldt eine andere Achtung als vor dem Warlord Gustav Adolf von Schweden, den er in Till als Karikatur auftreten lasse. Auch Athanasius Kircher, der im Namen des Papstes den wissenschaftlichen Fortschritt lange aufgehalten habe, sei bei ihm ein beleidigter Narzisst. Die Satire trete in ihr Recht nur gegenüber den Mächtigen, sagte Kehlmann. Gegenüber den Machtlosen wäre sie nur der ärmlichste Spott von oben. Natürlich komme es darauf an, wer erzähle. Imre Kertész' Roman eines Schicksallosen habe das moralische Gewicht der Zeugenschaft eines KZ-Überlebenden. Den echten Wallenstein stelle er Kehlmann sich als nahen Verwandten von Schiller vor, den echten Simón Bolívar als Figur von García Márquez. Das Erfinden verwische nicht nur manche Wahrheit, es lasse auch Wahrheit hervortreten. Daniel Kehlmanns Rede offenbarte ein Maß an Artistik und Selbstreflexion, wie es in der Gegenwartsliteratur nicht oft zu finden ist. Deshalb konnte er sich auch eine selbstironische Schlusspointe erlauben. Das Detail eines hässlichen, auf Schweinen reitenden Affen, den Alexander von Humboldt in seiner Reise in die Äquinoxialgegenden beschreibt, wollte Kehlmann in der Vermessung der Welt lieber nicht verwenden. Das ganz und gar wahre, faktische sei für die Fiktion eines Romans nicht tauglich. Da aber sei er leider selber Humboldt auf den Leim gegangen. Die von diesem beschriebene Affenart war nämlich selbst eine Erfindung. Sie hat nie existiert.
Christian Gempert hörte Daniel Kehlmanns Schillerrede in Marbach. Von der Antigone des Sophokles über Schillers Maria Stuart, sagen wir bis zu Friedrich Dürrenmatts Besuch der alten Dame, da kommen Frauen zwar nicht auf der Sprech- und Theaterbühne vor, aber meistens doch recht häufig als Opfer oder sie liegen am Ende des Dramas tot am Bühnenrand. Eine junge Dramatikerin von der britischen Insel hat das geändert. Lucy Kirkwood. Sie hat ein Stück geschrieben, in dem es 13 Frauenrollen, ich wiederhole, 13 und nur zwei kleinere Männerrollen gibt. Wie gemacht offenbar für ein Schauspielhaus wie das Deutsche Theater in Berlin, denn da gibt's viele großartige Schauspielerinnen. So feierte das Stück dort seine erste deutsche Erstaufführung. Heraus kam eine Mischung aus historischem Gerichtsdrama und feministischem Thriller. Mit viel Blut, aber auch mit Leichen. Barbara Behrendt war dabei.
Nebeldunst zieht über die nachtschwarze Bühne. Im Dunkeln das Glimmen einer Zigarette. Eine zweite Figur huscht herein.
Wieder da?
Dachte, du schläfst?
4 Monate.
So lange war Sally weg, durchgebrannt mit einem Kerl. Ihr Ehemann zieht den Gürtel aus und befiehlt Sally, den Rock zu heben. Da fällt fahles Licht herein und erschreckt zurück. Sallys Kleid, Sallys Arme, voller Blut. Und es ist nicht ihr eigenes. Dieser perfekt ausgeleuchtete Auftakt des nun folgenden Gerichtsdramas beweist, dass die Autorin Lucy Kirkwood mit Jette Steckel einer kongenialen Regisseurin begegnet. In puncto Spannungsaufbau macht den beiden niemand etwas vor. Eine Szene weiter. 12 Mütter werden vom Gericht in einen Bretterverschlag beordert, um als sogenannte Matronenjury über das Schicksal der mittlerweile inhaftierten Sally zu entscheiden, während draußen der Mob tobt und sie hängen sehen will. Doch schon die Kostüme zeigen, dass alle Frauen in diesem englischen Dorf 1759 Gefangene der Gesellschaft sind. Ihre langen Kleider sind Guantanamo-orange gefärbt, die schwarzen Hauben mit Scheuklappen lassen an Kopftücher im Iran denken. In der Tat hat die Frauenjury hier deutlich weniger Macht als die 12 Geschworenen im gleichnamigen Filmklassiker. Sally und ihr Liebhaber sind bereits zum Tode verurteilt worden. Zusammen sollen sie ein kleines Mädchen ermordet haben. Der Liebhaber ist schon gehängt. Sallys Tod kann nur aufgeschoben werden, sofern die Mütter ihr glauben, dass sie ein Kind erwartet. Nur als Schwangerschaftsexpertinnen spielen sie eine Rolle im Rechtssystem. Von Frauensolidarität kann keine Rede sein.
Der ist nicht zu helfen, das ist ein Tier.
Allein die Hebamme Elizabeth hält flammende Plädoyers, die Schwangerschaft anzuerkennen.
Weil sie verurteilt wurde aufgrund der Aussage eines betrogenen Ehemanns. Weil das Leben ihr nur schlechte Karten ausgeteilt hat heute und seit vielen Jahren. Weil sie von Männern verurteilt wurde, die so tun, als hätten sie Gewissheit über Dinge, von denen sie keine Ahnung haben. Und jetzt stehen wir hier und machen es ihnen nach.
Lucy Kirkwood ist eine gefragte feministische Autorin, auch für Fernsehserien. Eines ihrer Stücke verhandelt den wahren Fall eines Polizisten, der in England eine Frau ermordet hat. Im Himmelszelt geht es ebenfalls um Misogynie. Allerdings, das ist ungewöhnlich, stehen hier neben den patriarchalen Strukturen auch die Frauen selbst am Pranger. Solche, die das System willig unterstützen, das Frauen als Huren tituliert und als Hexen verurteilt, sofern es ihren Neid und ihre Missgunst befriedigt. Das ist mutig und auch ein wenig gefährlich, denn der Vorwurf Zickenkrieg ist immer nur einen Steinwurf entfernt.
Warum hat Gott diesem Tier etwas in den Bauch gegeben und mir nicht? Das ist nicht gerecht!
Dann führen die Furien zu Me and the Devil von der Frauenband Soap and Skin einen explosiven Teufelstanz auf.
Me and the Devil.
Jette Steckel inszeniert ein psychologisches Kammerspiel mit einer wilden, weitwunden Kathleen Morgeneier als geschundene Kreatur Sally und einer kämpferischen Maren Eggert als Hebamme, die allerdings auch so einige Leichen im Keller hat. Aberglaube, mangelnde Bildung und Opportunismus steigert Steckel mit mystischen Bildern und Veitstänzen zur selbstgemachten Hexenjagd. Die Vollprofis Steckel und Kirkwood spitzen Dialoge klug zu und halten über fast 3 Stunden die Spannung. Das soll ihnen und diesem Spitzenensemble erstmal jemand nachmachen. Alle sind sie grandios. Ursula Werner, Almut Zilcher, Linda Pöppel, Anja Schneider. Allerdings teilen Autorin und Regisseurin auch dieselben Schwächen. Sie wollen zu viel. Ein Plot-Twist jagt den nächsten. Eine Figur nach der anderen muss desavouiert werden. Es fühlt sich bald an wie eine Serie im Schnelldurchlauf. Die Inszenierung übertreibt es zudem mit ihrem Bombast und den Analogien zu Foltergefängnissen wie dem irakischen Abu Ghraib. Trotzdem ist es bestes Netflix-Theater, dessen Ende einem die Tränen in die Augen treiben kann. Denn was die Frauen sich hier mühsam aufbauen, reißen die Männer schließlich wieder ein. Wem gehört der Körper einer Frau? Und wie nutzen Frauen ihre Machtspielräume? Das wird mit diesem Well-Made Play deutlich bewegender verhandelt, als es so mancher krawallfeministische Theaterabend der Hauptstadt derzeit tut.
Sagt Barbara Behrendt über das Himmelszelt von Lucy Kirkwood am Deutschen Theater Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Protestierenden seine Solidarität zugesichert und zugleich die Regierenden im Iran kritisiert. Auch Außenministerin Baerbock kündigte Sanktionen an. Doch die Macht und das Durchhaltevermögen der Revolutionsgarden im Iran, sie stehen dem Protest entgegen. Die Autorin, Iranistin und Literaturwissenschaftlerin Mariam Arras habe ich gefragt, lassen sich die Demonstranten von den Sicherheitskräften und durch Verhaftungen einschüchtern oder ist ihr Widerstand weiterhin ungebrochen?
Der Widerstand ist anhaltend. Und die bekannten KünstlerInnen, die sich öffentlich in Solidarität mit der Bewegung auf der Straße äußern und die Protestierenden auf der Straße gehen Hand in Hand, würde ich sagen. Schauspielerinnen zum Beispiel wie Taroneh Ali Dousti, die sich ja eben vor 3 Tagen ohne Kopftuch auf Instagram gezeigt hat und gesagt hat, sie bleibt im Iran und sie steht an der Seite der Protestierenden, wird durch den Protest auf der Straße geschützt, weil die Sicherheitskräfte wissen, dass ein brutales Vorgehen auf der Straße oder auch ein Exempel, jetzt zum Beispiel an dieser wirklich sehr, sehr bekannten Schauspielerin Ali Dousti, nur noch mehr Protest und einen noch größeren und bestimmteren Protest auf der Straße im Moment lostreten würde. Von daher würde ich sagen, das sind 2 Seiten der gleichen Bewegung. Natürlich wird versucht, oder es wurde zu Anfang der Proteste wurde versucht, Exempel zu statuieren. Da wurden zum Beispiel der Rapper Too Much Solehi wurde inhaftiert mit einem Riesenaufgebot, ist er irgendwie aus seinem Haus geholt worden. Es ist bekannt mittlerweile, dass er gefoltert wird, dass seine Situation sehr, sehr gefährlich ist, da die Situation so ist, dass einfach die Menschen, die auf die Straße gehen, ja ganz genau wissen, welches Risiko sie eingehen. Sie wissen, dass die Gefahr besteht, zu sterben auf der Straße. Sie gehen trotzdem. Und deshalb besteht da so ein gewisser Schutz gegenseitig und eine Dynamik, die diese Proteste aufrechterhält, eben von der Seite von prominenten Kulturschaffenden und den Menschen, die auf die Straße gehen.
Denn die Gefahr ist ja unvermindert groß. Die 40-jährige Dichterin, Aktivistin und frühere Vorsitzende des iranischen Schriftstellerverbandes Atefeh ist ja von Sicherheitskräften verhaftet worden. Auch Filmemacher müssen das immer wieder fürchten. Zensur ist aktuell. Viele sind im Exil. Das heißt, die Künste werden nach wie vor als rebellierende Kräfte gefürchtet.
Ja, das werden sie, weil die Kunst im Iran immer politischer Ausdruck war. Ich glaube, eben in einer Diktatur ist die Kunst auch immer Ausdruck gegen diese herrschenden Verhältnisse. Und im Iran ist das ganz besonders so. Und die Kunst hat da immer ihre Wege gefunden, sei es explizit, wie zum Beispiel von Künstlern wie diesem Rapper Too Much Solehi oder Filmemachern wie eben Jafar Panahi oder wie bei vielen Schriftstellern, die nach wie vor veröffentlicht werden möchten im Iran, die sich dann eben abstraktere Wege für den Ausdruck ihres Widerstandes suchen. Aber ja, wie Sie schon sagen, Atefeh Chaholmal Holyan ist seit dem 3. Oktober verhaftet und sie ist nicht die Einzige. Es gibt natürlich eine Riesenzahl an Schriftstellerinnen, an Künstlerinnen, an Journalistinnen, die eben im Gefängnis sitzen im Iran.
Haben Appelle des Westens auf Freilassung Chancen, gehört zu werden, oder verschärft das die Situation eher? Also es fällt uns in Anführungszeichen leicht, während einer Buchmesse eine PEN-Petition zu unterschreiben. Über die Auswirkungen dessen im Land sind wir uns aber, glaube ich, gar nicht so sehr im Klaren.
Ja, das ist eine wichtige Frage. Alle Aufmerksamkeit hilft. Also das ist das, was man hört immer wieder, wenn man sowohl mit Kulturschaffenden als auch in Anführungszeichen einfachen AktivistInnen von der Straße spricht, ist, dass einfach öffentlich, jede Öffentlichkeit hilft. Und ob jetzt Appelle an sich konkrete Auswirkungen haben, ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Aber solche Petitionen helfen in dem Sinne, dass einfach das Halten der öffentlichen Aufmerksamkeit für die Proteste im Iran und für die prekäre Menschenrechtssituation ganz, ganz wichtig ist.
Wie schätzen Sie das ein? Nach meinem Dafürhalten hält die Protestwelle ja unvermindert hoch an, gleichwohl natürlich das Eingreifen der Sicherheitskräfte massiv ist und auch gewaltsam ist, aber sie ist nicht so schnell vorbei wie beim letzten Mal. Ist das ein gutes Zeichen? Was würden Sie sagen?
Ja, Anna, das ist ein gutes Zeichen, und es ist ja keine Erfindung von der Exil-Community oder von deutsch-iranischen Journalistinnen hier, sondern es ist die Formulierung von den Protestierenden im Iran, dass das keine Proteste mehr sind, sondern dass es eine Revolution ist. Und auch die Revolution 1979, mit 1979 wird sie immer datiert, die sogenannte Islamische Revolution. Aber auch die hat 1 bis 2 Jahre gedauert. Es ist jetzt eben eine Frage der Zeit. Wir können jetzt nicht wissen, ob es noch einige Monate oder noch einige Jahre dauert. Aber die Proteste halten an, wie Sie richtig gesagt haben. Und dass es wieder zu dem Status quo, den wir vorher hatten, zurückgeht, ist einfach extrem unwahrscheinlich. Und es ist eigentlich eben die Frage, wie viel Menschenleben es kosten wird, wie der Prozess verlaufen wird, irgendwann eben von einem Übergang von der Islamischen Republik zu was auch immer danach kommen wird.
Das sagt die Iranistin Mariam Aras über die Künstlerproteste im Iran. Und jetzt zu altmeisterlicher Malerei. Der Kummer der Umherstehenden, er ist nicht metaphysisch. Er gilt nicht der Himmelskönigin Maria Regina, sondern der Frau Maria. Der Maler dieses blaukalten Marientodes aus der Zeit von 1472 bis 1480 ist Hugo van der Goes. Jan van Eyck, Roger van der Weyden oder Hans Memling, das sind fraglos bekanntere Namen aus dem Kreis der flämischen Malerei. Aber Hugo wer? Van der Goes. Zu seiner Zeit konnte der 1440 geborene Künstler sich vor Aufträgen kaum retten. Heute ist er fast vergessen. Die Berliner Gemäldegalerie wird nächstes Jahr eine große Hugo van der Goes Ausstellung zeigen. Den flämischen Meister und sein restauriertes Gemälde können Liebhaber aber im St. Ernst Hospital in Brügge jetzt schon studieren. Den Tod vor Augen, so heißt die Ausstellung, die Anja Reinhardt sah.
Bleich und kraftlos liegt sie da, die Mutter Gottes. Weißes Tuch umgibt ihren Kopf, der auf einem Kissen liegt. Ihr Sterbebett ist mit blauem Laken ausgeschlagen. Ihre Augen sind schon halb geschlossen. Lange wird sie nicht mehr leben. Über ihrem Kopf erscheint schon der auf sie wartende Sohn. Trotz der überirdischen Erscheinung hat Hugo van der Goes hier eine sehr weltliche Szene ins Werk gesetzt. Eine Haarsträhne ist unter Marias Haube erkennbar. Der graue Ton ihrer Haut weist auf ihren baldigen Tod hin. An ihrem Bett sitzen die 12 Apostel. Jeder trauert auf seine Weise, kollektiv nehmen sie Abschied von Maria. Das etwa 1475 von Hugo van der Goes gemalte Ölbild lässt sich nach 3 Jahren Corona auch als Klagelied auf die vielen Menschen lesen, die alleine in gesichtslosen Krankenhauszimmern gestorben sind, ohne Angehörige, ohne Freunde. Kuratorin Sibylla Gugebühr.
There are a lot of meanings in the painting, and we want to show it also in the exhibition.
Das Bild hat viele Bedeutungen, das wollen wir in der Ausstellung zeigen. Es war ja zunächst mal eine Botschaft an die Menschen im 15. Jahrhundert. Es ist gut, nicht alleine zu sterben. Das sagt uns dieses sehr friedliche Gemälde. Aber genau diese Botschaft hat uns heute auch etwas zu sagen. Deswegen denke ich, diese Ausstellung kommt zur richtigen Zeit. Die Betrachter können sich über den Sinn des Todes und über den Sinn des Lebens Gedanken machen.
about the meaning of life, the sentence of life maybe.
Der Marientod kann auch als Abschiedsthema gedeutet werden, mit dem der Künstler selbst einige Schwierigkeiten gehabt haben mochte. Denn Van der Goes gilt als der flämische Maler mit der labilen Psyche. Diese Zuschreibung bekam er allerdings erst knapp 400 Jahre nach seinem Tod, seit eine Chronik des Roten Klosters wiedergefunden wurde, in dem der Maler lebte. Warum er ins Kloster ging, bleibt zwar im Dunkeln, ebenso warum er wenige Jahre nach seinem 40. Geburtstag starb. Aber der Topos des halb wahnsinnigen Künstlers hing ihm nach dem Fund der Chronik nach. Für romantische Künstlerimaginationen des 19. Jahrhunderts ein Stoff wie gemacht für Legenden. Der belgische Maler Emil Wouters porträtierte in einem großformatigen Ölbild einen offenkundig verwirrten Hugo van der Goes, in dessen Augen sich der Wahnsinn abzeichnet. Vincent van Gogh, selbst an seelischer Instabilität leidend, soll dieser Mythos fasziniert haben. Dass die Ausstellung über Van der Goes in Brügge mit dem Bild von Wouters beginnt, legt den Finger eher in die Wunde der Rezeptionsgeschichte, die auf wenigen Fakten beruht. Denn auch Karel van Mander, der nordische Giorgio Vasari, schreibt über Hugo van der Goes in seinem berühmten Malerbuch nichts, was diesen Mythos bestätigt.
One sentence in the book had a lot of influence.
Ein einziger Satz in der Klosterchronik hatte diesen riesigen Einfluss. Ein Satz über seine psychische Krankheit. Und von einem kranken Künstler können keine herausragenden Arbeiten kommen. Und wir wollen mit der Ausstellung zeigen, dass das nicht so ganz stimmt. Vielleicht hatte der Ordensbruder, der die Chronik geschrieben hat, eine ganz andere Absicht. Denn wir dürfen nicht vergessen, im Kloster galt die Devotio Moderna. Diese Erneuerungsbewegung griff Luther und seinen Thesen vor. Möglicherweise liegt hier der Schlüssel. Der in seiner Zeit erfolgreiche Künstler Hugo van der Goes, der Aufträge auch vom Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, Maximilian, bekommen haben soll, der im Kloster Alkohol trank und für den offenbar Sonderregeln galten, war moralisch zwielichtig. Das historische Tableau wird in der Ausstellung anhand vieler Werke sichtbar. Stundenbücher, Skulpturen, Tafelbilder, ein Ablassbrief, gemalte Moralgeschichten über die sieben Tugenden und Todsünden. Alles sehr erhellend auf großer Fläche in dem etwa 850 Jahre alten Sint-Jans-Hospital um das Zentrum, den Marientod, gruppiert. Leider sind von Hugo van der Goes heute nur 8 Bilder erhalten, die ihm gesichert zugeschrieben werden können. 2 davon zeigt die Ausstellung in Brügge. Dazu Werke von Hans Memling, Petrus Christus oder Martin Schongauer und per Videoprojektionen Gedanken zeitgenössischer Künstler und Künstlerinnen wie Theatermacher Ivor van Hove und Choreografin Anna-Theresa de Keersmarker. Die meisten Objekte sind rund 600 Jahre alt und sagen uns dennoch sehr viel über unsere Zeit.
Sagt Anja Reinhardt über die Ausstellung Den Tod vor Augen Hugo van der Goes im Museum um Brügge. Die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen waren vor 30 Jahren, Ende August 1992. Doch fremdenfeindliche und rassistische Attacken, die gab es schon früher. In Duisburg, da wurde in der Nacht zum 27. August 1984 ein Haus im Stadtteil Wanheimer Ort in Brand gesetzt. 7 Menschen türkischer Herkunft starben. Der Anschlag wird aber kollektiv kaum erinnert. Keine äußeren Zeichen erinnern an das Attentat. Die Duisburger Filmwoche will das ändern und gibt dem Gedenken Raum, Bilder und Stimme. Und darüber berichtet Matthias Dell.
In diesem Jahr ist mir besonders wichtig, dass wir eine Videoinstallation zeigen des Films Dunkelfeld, wo es um einen rechtsradikalen Anschlag in Duisburg 1984 geht, der in Duisburg kaum Resonanz gefunden hat, sowohl bei den Behörden als auch in der Geschichtsschreibung der Stadt.
Sagt Alexander Scholz, der neue Leiter der Duisburger Filmwoche. Der 17-minütige Film Dunkelfeld von 2020 ist erstmals in der Stadt zu sehen, um die es geht. Eine präzise dokumentarische Arbeit, die das Wissen über die Tat bündelt. Ein Wissen, das vergessen war, wie Patrick Lohse vom Regietrio auf der Filmwoche am Freitag erklärte.
Als wir damals mit den Recherchen angefangen haben, haben wir uns natürlich als FilmemacherInnen auch dafür interessiert, welche Sichtbarkeiten hat das denn eigentlich, dieser Brandanschlag. Und das war halt für uns auch super schockierend, dass man zum Haus hingehen kann und man sieht nicht, es gibt keinen Hinweis, keine Tafel, kein Straßenschild, es gibt nichts, was daran erinnert.
Das will die Initiative Duisburg 1984 ändern. Vor 4 Jahren recherchierte die Soziologin Ceren Türkmen im DOMIT, dem Kölner Dokumentationszentrum und Museum über die Migration nach Deutschland. eigentlich zu einem anderen Thema, wie Bengü Kocatürk-Schuster von Duisburg 1984 erzählt.
Und bei ihren Recherchen hat sie zufällig auf zwei wirklich winzige Zeitungsartikel gestoßen, wo es von einem Brandanschlag die Rede war, bei dem anderen war von einem Großbrand die Rede.
Die beiden Zeitungsausschnitte hatte ein sogenannter Gastarbeiter aus Spanien aufbewahrt. Er hatte den Meldungen eine Bedeutung beigemessen, die von der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft ignoriert wurde.
Auf jeden Fall wurde Rassismus komplett ignoriert. Es gab Hinweise wie Hakenkreuze an der Haustür. Es gab diesen Vorfall, dass die Feuerwehr am Tag vorher da war. War das vielleicht eine Art Übung oder so, um zu gucken, wie lange braucht die Feuerwehr vielleicht? Oder dass jemand das vorher getestet hat. Wenn die Feuerwehr merkt, okay, das war vielleicht eine Fehlmeldung oder so eine Art Scherz, dass die sich am nächsten Tag Zeit gelassen haben.
Verurteilt wurde 1994 eine mittlerweile verstorbene Frau, die Tat gestand, als sie wegen eines weiteren Brandanschlags auf eine Unterkunft für geflüchtete Menschen festgenommen worden war. Ein rassistisches Motiv wollte das Gericht nicht erkennen. Im Film Dunkelfeld wird auch an die Stimmung um 1984 erinnert, zu Bildern von Bundestagsdebatten. Die Lösung? Wer freiwillig zurückgeht in die Türkei, bekommt 10.000 D-Mark. Bengü Kocatürk-Schuster.
Ja, die 80er Jahre, Kohl, Rückkehrförderungsgesetz wurde 1983 durchgesetzt und 84 passiert das tatsächlich. Und diese Sperrmüll, das waren von Menschen, die tatsächlich auch zurückkehren wollten.
Dieser Sperrmüll steht damals im Hausflur mit dem Holztreppenhaus in der Wannheimer Straße 301 und hilft dabei, das Feuer anzuheizen.
Wir haben nichts gehört, nichts gerochen, bis die Rückkehr dann von der Küchenfenster aus das Feuer gesehen hat. Also mit einem Zigaretten kann man das nicht anzünden. Da ist Benzin geschüttet worden.
Bewegend war in Duisburg der Auftritt von Aynur Sütig Akşa, die den Anschlag überlebt hat. Ihre Mutter und drei Geschwister starben. Der Vater nahm sich ein Jahr danach das Leben. Um die Angehörigen kümmerte sich jahrzehntelang niemand.
Da sind so viele Fragen. Wen soll ich diese Fragen stellen? Wer wird mir diese Antworten geben? Und ich möchte Antworten dafür haben. Wofür sind meine Eltern, meine Familie gestorben?
Immerhin macht die Arbeit der Initiative den vergessenen Anschlag nun sichtbarer. Im nächsten Jahr soll eine Gedenktafel am Haus angebracht werden. Darauf sollen auch die Namen der 7 Toten stehen.
Ferdane Sıtır, 40 Jahre alt. Çiğdem Sıtır, 7 Jahre alt. Ümit Sıtır, 5 Jahre alt. Songül Sıtır, 4 Jahre alt. Seliha Turhan, 18 Jahre alt, Rasim Turhan, 18 Jahre alt und Tarık Turhan, 50 Tage alt. Ruhlarına Fatiha, mögen sie in Frieden ruhen.
Ein Beitrag von Matthias Dell war das zur Duisburger Filmwoche, die sich dem Brandanschlag von 1984 gewidmet hat. Die Kulturmeldung hat Lena Fuhrmann und da geht es jetzt um den Volkstrauertag.
An diesem staatlichen Gedenktag werden alljährlich deutschlandweit zahlreiche Kränze niedergelegt, um an die Opfer von Gewalt und Kriegen aus aller Welt zu erinnern. Und gerade in diesem Jahr hat der mit ihm verbundene Aufruf zu Toleranz und Frieden erneut an Dringlichkeit gewonnen. Denkt man an den aktuellen Krieg in der Ukraine. Der lässt uns auch hierzulande nochmal unser Soldatengedenken hinterfragen, wie der Historiker und Journalist Tilman Bendikowski heute Morgen im Deutschlandfunk beschreibt. Er spricht sich dafür aus, den Volkstrauertag abseits des staatlichen Rahmens zu öffnen und neu zu denken.
Also kein einheitliches Gedenken, wie es immer versucht wurde, auch mit dem Volkstrauertag. Eine große Feier, eine einheitliche Rhetorik. Alles das würde ich jetzt nicht versuchen, sondern einen Raum schaffen für Gedenken, das unterschiedlich sein kann, widersprüchlich, analog und digital, historisch und auf die Zukunft gerichtet. Ich glaube, wir müssen einfach da neue Formen denken und damit auch Sinn stiften für Einsätze der Bundeswehr.
Das war der Historiker Tilman Bendikowski im Deutschlandfunk. Um Toleranz und Frieden ging es auch am gestrigen Abend. Da wurden die Schriftstellerin Hertha Müller und der Opernregisseur Barry Kosky mit dem Preis für Verständigung und Toleranz ausgezeichnet. Das Jüdische Museum in Berlin ehrt damit Persönlichkeiten, die sich etwa für die Förderung von Menschenwürde und das Zusammenleben unterschiedlicher Religionen und Kulturen einsetzen. So seien die Texte von Hertha Müller eine schonungslose Suche nach der Wahrheit, auf der Verständigung basieren könne. Zu den bisherigen Ausgezeichneten gehören unter anderem der Dirigent Daniel Barenboim und Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Er sei einer der innovativsten, kühnsten und einflussreichsten Gitarristen der Geschichte gewesen. Unter anderem mit diesen Worten auf Twitter wurde heute Abschied von der verstorbenen Punk-Legende Keith Levine genommen. Der britische Musiker ist bereits am Freitag im Alter von 65 Jahren verstorben. Mit gerade mal 18 Jahren hatte er die Punkband The Clash mitgegründet. Er wirkte an deren ersten Platte What's My Name mit, stieg jedoch noch vor dem großen Durchbruch wieder aus. Levine formte außerdem mit dem Sex Pistols-Sänger John Lydon die Band Public Image Limited, kurz PIL, die sich als eine Medienfabrik zwischen experimenteller Rockmusik und Postpunk einen Namen machte.
Die Kulturmeldungen waren das von Lena Fuhrmann am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, die Informationen am Abend folgen dann ausführlich. Zwei Themen dort, Kanzler Scholz ist in Vietnam und der ASEAN-Gipfel geht zu Ende. Ihnen einen guten Abend.